Liebe Geschwister, wo ihr heute Morgen hier so fröhlich mit Erwartung reingekommen seid, bin ich mit Panik im Blick rausgelaufen an euch vorbei. Es gibt so Tage, da vergisst man einfach seinen Kopf. Ich habe heute meinen Laptop vergessen, das ist noch schlimmer, als wenn man den Kopf vergisst, weil da war meine Predigt drauf für heute. Aber ich habe es noch geschafft, nach Hause zu fahren, den Laptop zu holen und es auszudrucken. Manchmal, gerade haben wir auch so gesungen noch. Manchmal ist das wirklich so, dass wir so gestresst sind, weil wir alles so kontrollieren wollen. Weil wir alles so in der Reihenfolge haben wollen, wie wir das jetzt geplant haben, gemacht haben. Und dann kommt irgendwas dazwischen. Und ich habe so auf der Fahrt gehabt, wo ich da durch die Zirksener Straße gebrettert bin und da wirklich Gas gegeben habe, habe ich gedacht, was passiert denn, wenn da jetzt irgendeiner auf die Straße springt? Und dann habe ich gesagt, das ist alles nicht wert. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott auch sagt, hey, ist alles gut, lass mal los, lass mal so Sachen los, die dich so rumquälen. Vielleicht ist es heute auch ein Gottesdienst, wo wir mal Dinge loslassen können. Vielleicht auch, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Weil wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl. Und das macht uns doch deutlich, dass Christus hier mitten unter uns ist, dass er bei uns ist. Was bedeutet dir eigentlich das gemeinsame Abendmahl? Jemand sagte mal zu mir, im Abendmahl finde ich die tiefste und intimste Gemeinschaft mit Jesus Christus, die ich hier auf Erden überhaupt mit ihm bekommen kann. Ganz schön steile Aussage. Die größte und intimste Gemeinschaft, die ich mit Jesus hier auf dieser Erde überhaupt bekommen kann. Ist es das, was du gleich erwartest, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern? Vielleicht finden wir das manchmal auch ein wenig steif. So mit so diesem symbolischen Häppchen Toastbrot und so einem Minischluck Traubensaft aus dem Kelch. Einer etwas manchmal komisch wirkenden Stille, wo keiner sich traut, auch nur zu husten. Ist es das? Ich habe in mir ganz viele Bilder, ganz starke Bilder von erlebten Abendmahlsfeiern im Kopf. Abendmahlsfeiern, die mich unglaublich gestärkt und ermutigt haben. Nun habe ich in meiner theologischen Ausbildung gelernt, predige nicht das, was du selber erlebst oder was du erfährst. Das kann nicht immer Grundlage deiner Predigt sein. Aber heute setze ich mich da mal drüber hinweg. Und ich möchte mal ganz zeugnishaft erzählen, was ich mit Abendmahl schon erlebt habe. Da war jemand, der lag auf dem Sterbebett. Und er war schon nicht mal ansprechbar. Und die Angehörigen des Sterbenden, die haben mich dazu gerufen. Und ich wusste, da herrschte ein ganz schwerwiegender Konflikt zwischen dem Sterbenden und seinen Angehörigen. Und dieser Konflikt war nicht gelöst. Wir standen an dem Bett und es war nicht mehr möglich, irgendwas zu klären, irgendwas zu reden. Es ging nicht mehr. Gläubige Menschen. Uns kam die Idee auf, lass uns miteinander Abendmahl feiern. Hier an diesem Bett. Was haben wir getan? Das klassische, ich bitte dich um Vergebung, war nicht mehr möglich. Aber in die Gegenwart Gottes zu treten, zu Jesus zu treten, sich neu zu vergewissern. Wir sind Kinder Gottes. Wir vergeben da, wo uns Unrecht getan ist. Wir suchen um Vergebung da, wo wir Unrecht getan haben. In diesem Abendmahl war das plötzlich Zentrum, weil wir uns erinnerten, was Christus am Kreuz getan hat. Dann war da die Schwester, die mich gebeten hat, zu ihr zu kommen, nach einer niederschmetternden Diagnose. Du hast keine Worte. Was willst du denn sagen? Wird schon wieder? War nicht möglich. Wir haben Abendmahl gefeiert. Und diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, die Christus uns verheißen hat, war spürbar, schmeckbar. Wir haben geweint und gelacht. Der Friede Gottes, der war da. Das war spürbar. Und der Mensch ist wenige Tage später verstorben. Ganz in Frieden. Oder Abendmahl an einem Krankenbett, wo dann nach wenigen Tagen, nach der Diagnosestellung, offensichtlich alles weg war. Auch das haben wir schon erlebt. Auch das habe ich schon erlebt, dass durch diese Feier des Abendmahls etwas heil wurde, etwas wiederhergestellt wurde. Ich kann mich an einen Hauskreis erinnern, ganz am Anfang meiner Glaubenszeit hatten wir einen sehr lebendigen Hauskreis, der sehr, sehr groß wurde und sehr schnell sehr viel Wachstum hatte und wir waren da, weiß nicht, auf einmal 25 Leute, das ging innerhalb von ein paar Wochen, das ging ganz schnell. Ja, und abends hatten wir immer Thema und das war auch wichtig, das Thema, und wir haben gedacht, heute Abend machen wir auch Thema, und die Leute saßen da und die waren fertig. Kennt ihr das? Müde sein, kaputt sein. Keiner hatte Bock auf irgendein Thema. Und einer hatte plötzlich die Idee, wollen wir nicht mal Abendmahl feiern? Das haben wir gemacht. Es war kein Thema. Es gab Abendmahl. Es gab Gemeinschaft mit Christus. Und wir sind alle dann nach Hause gegangen mit dem Wissen, ja, das hat uns gut getan. Wir haben neue Kraft empfangen. Ich kann mich an einen Abendmahl erinnern, dass ich mit meinem Ehepartner ganz alleine gefeiert habe. Auch das dürfen wir. Wo wir in einer Zeit waren, wo wir viel gelernt haben, aber wo wir auch für uns selber einige Dinge klären mussten. Wo wir ganz bewusst auch einen geistlichen Durchbruch miteinander erlebt haben, wo wir erlebt haben, dass das, was schon viele Jahre eigentlich uns bedrückt hat, wo wir irgendwie nicht weitergekommen sind, wirklich heil geworden ist. Und in diesem Seminar oder wie das war, da wurden wir eingeladen, einfach nur mit dem Ehepartner, wenn wir dann abends zu Hause sind, feiert doch das Abendmahl, wenn ihr sowas erlebt habt, miteinander. Was für eine Zuversicht, was für eine tiefe Zuspruch haben wir erlebt. Wenn wir auf der Gemeindeleitungsklausur sind, wir schließen eigentlich diese Klausuren immer mit der Feier des Abendmahls ab, wo wir ganz bewusst den Zuspruch und die Stärkung Jesu für das Kommende erwarten. Wo wir ganz bewusst uns nochmal darunter stellen wollen, dass nicht wir das können, was wir hier alles geplant und besprochen haben, sondern dass wir Jesu brauchen, dass wir Jesus brauchen, seine Kraft. Ich erinnere mich, als ich einmal in einer ganz persönlichen Krise war, wo mir der Herr gezeigt hat, feier doch Abendmahl, ganz alleine. Ich habe geguckt, ob ich ein Schlückchen Wein irgendwo finde, habe noch ein Stückchen Brot gefunden, habe ganz alleine mit Jesus Christus zusammen Abendmahl gefeiert. Es hat mich durch die Krise gebracht. Ich kenne Abendmahlszeiten, in denen spontan ein toller Lobpreis entstand. War nichts geplant. Es hat also mal einen Gottesdienst gecrashed, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kenne ein Abendmahl, was wir in einem Jugendgottesdienst gefeiert haben, in meiner alten Gemeinde, wo nach diesem Abendmahl sich 13 Menschen zur Taufe gemeldet haben. Es war aus meiner Sicht die größte Taufe, die ich erleben durfte bis jetzt. Es gibt viele, viel größere, aber das war so für mich so ein Highlight. Abendmahl. Was hast du für Erlebnisse damit? Ich glaube wirklich zutiefst, dass die Einladung Jesu an seinen Tisch zum Abendmahl die größte und tiefste und intimste Erfahrung seiner Gegenwart in unserem Leben hier auf Erden sein kann. Im Abendmahl dürfen wir wirklich die Empfangenen der Güte und der Gnade Jesu sein. Im Abendmahl, in den Zeichen von Brot und Wein, empfangen wir göttliche Nähe, göttliche Kraft. Die Vergewisserung, Jesus Christus ist mit mir. Das ist nicht mehr nur so allgemein, sondern es wird ganz persönlich. Nicht umsonst haben die ersten Christen in der Apostelgeschichte nahezu täglich miteinander Abendmahl gefeiert. Einfach, weil sie es brauchten. Weil sie es brauchten, im Druck und Anfechtung auf ihren Glauben bestätigt zu sehen, Jesus Christus ist mit ihnen in dieser Situation. Im ersten Korintherbrief lesen wir Folgendes im Kapitel 10, in den Versen 16 bis 17. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib und wir alle an einem Brot, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Der Zusammenhang, in dem diese Verse zu finden sind, ist nicht ganz so ermutigend. Hier muss Paulus sehr deutlich werden und klar machen, liebe Leute, den Segen des Abendmahls, den könnt ihr nicht empfangen, wenn ihr in eurer Gottesbeziehung geteilt seid. Er spricht hier eigentlich im Kontext von der Unvereinbarkeit von Abendmahl und Götzendienst. Im direkten Textzusammenhang hier in diesen Versen macht Paulus noch einmal sehr deutlich, mit Götzendienst sollt ihr einfach als Kinder Gottes nichts zu tun haben. Das Fleisch zu essen, darum ging es da eigentlich, was irgendwo mal auf einem Götzenopferaltar gelegen hat. Wenn du dir daraus kein Gewissen machst, dann ess es aber an speziellen Götzendiensten. Götzenopfermahlzeiten, da wo Götzen gehuldigt werden, da lass die Finger von. Das geht für Christen nicht. Warum? Weil man sich dadurch ganz bewusst einem falschen Gott anhängt, sich mit ihm verbindet und das will Gott zutiefst nicht. Im Abendmahl hängen wir uns an den Gott, der uns liebt. Was sind Götzen? Mag man fragen. Es ist etwas menschlich Geschaffenes. Etwas, was ich mich zuwende, was von Menschen kommt. Wo ich mein Heil drin suche, wo ich meine Kraft drin suche, wo ich meine Selbstbestätigung drin suche und so weiter. Etwas Geschaffenem, dem ich mich mehr zuwende als Gott. Dem ich mehr vertraue als den Möglichkeiten des allmächtigen und unendlichen Gottes, der in Jesus Christus offenbar wurde, dann nennt die Bibel das irgendwie Götzendienst. Menschen, deren Gottesbeziehung durch Christus noch nicht wiederhergestellt wurde, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland noch nicht angenommen haben, die können im Grunde gar nicht anders handeln, als Geschaffenem zu vertrauen und ihre Hilfe daraus zu erwarten. Kinder Gottes, die haben einen anderen Zugang. Die haben eine andere Quelle. Die haben eine andere Wirklichkeit. So wie Paulus das im Korintherbrief sagt, im 2. Korinther, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, hat neue Möglichkeiten. Seine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Seine Hilfe und seine Zuversicht in anderen Dingen zu erhoffen oder zu erwarten als bei Gott, das birgt immer die Gefahr, dass es gerne zum Götzen wird. Dem fliehe, sagt Paulus. Damit mach keine Kompromisse. Woran du letztlich dein Herz hängst, das wird dann im Letzten auch dein Gott sein. Und das ist dann häufig nicht mehr der Gott, der dich liebt und dem du im Abendmahl durch Jesus Christus begegnen darfst. Es ist wie, eigentlich wie in einer Ehe. Es ist exklusiv. Ein Dritter geht nie in eine Ehe hinein. Entweder stört er oder zerstört. Das einfach nur zur Warnung, weil es einfach diesen Gesamtkontext das beschreibt. Aber es ist nicht der Schwerpunkt, den ich heute setzen möchte. Ich möchte, dass uns als Kinder Gottes wieder ganz neu bewusst wird, welchen Segen Jesus im Abendmahl für uns bereithält. Im Abendmahl schenkt der Herr sich selbst. In den Zeichen von Brot und Wein ist Jesus selbst da und schenkt dir volle Gemeinschaft mit ihm. Fühlbar, schmeckbar, wahrnehmbar. Und wenn Jesus uns auffordert, feiert das Abendmahl mit mir zum Gedächtnis, dann geht es nicht um Vergangenes, sondern um die Erinnerung seiner Gegenwart hier und jetzt. Das ist die Kraft im Abendmahl. Du kommst hier und jetzt und darfst dich vergewissern, Jesus ist jetzt in deinem Hier und Jetzt. Vielleicht so ein bisschen flapsige Anmerkung. Das große Corona-Problem läuft herum. Und vielleicht denkt der ein oder andere, oh, wenn der echt der Kirche durchgeht, wie gehen wir denn damit um? Ich glaube, wir dürfen vertrauen, dass Christus hier und jetzt da ist und er uns segnet. Diese Gemeinschaft im Abendmahl verbindet uns auch untereinander. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Der gesegnete Kelch, das ist ein Bild für den Becher beim Passamahl, über den der Hausvater das Segenswort sprach und der auch beim Abendmahl mit einem Segenswort gereicht wird. Ich glaube, dieser Segen, der da drauf steht, ist das, was uns bewahrt. Warum ich mir keine Sorgen mache, ob ich mich an so einem blöden Kelch anstecke oder sowas. Segnen, das heißt doch Gutes von göttlicher Verheißung aussprechen. Und das setzt Gutes auch in Gang. Das ist ja das Geheimnis. Wir können das nicht erklären und es gibt keine empirische Studie, warum das so ist. Aber wir glauben das zutiefst, wenn wir etwas segnen, dass es uns auch zum Segen wird. Dass wenn wir etwas Gutes aussprechen, etwas Verheißendes aussprechen, dass es anfängt zu wirken. Es ist wie Gottes Wort, was die Verheißung hat. Es wird nicht leer zurückkommen. Wir können es nicht erklären, wie es ist. Wir können es nur dankend annehmen von unserem Vater im Himmel, der sich darin offenbart und der darin wirkt. Der Kelch, aus dem wir beim Abendmahl trinken, ist ein Symbol für Christi Opfertod, durch den er die Strafe für unsere Sünden gegen Gott auf sich genommen hat, uns reinigt und uns in eine geheilte Beziehung zu Gott führt. Und das im Glauben angenommen, macht uns zu Kindern Gottes. Und so trinken wir im Glauben aus dem gesegneten Kelch und haben Anteil an dem Blut Christi. Das heißt, wir dürfen an der geistlichen Erlösung, die Christus für uns erwirkt hat, dass Christi Opfer geschaffen hat, Anteil nehmen. Wir dürfen es annehmen. Wir erleben, dass alle Gottesferne aufgehoben wird und wir in eine ewige Gemeinschaft mit Gott hineinberufen sind, die sogar unseren Tod, den ewigen Tod, überwindet und uns zur ewigen Herrlichkeit in den Himmel führt. Das Trinken aus diesem Kelch versetzt dich in die Gemeinschaft mit Christus und dem Vater im Himmel. Es macht dich nicht automatisch zum Christen. Das geschieht vorher in deiner persönlichen Entscheidung, Christus als deinen Herrn und Heiland anzunehmen, ihm zu glauben. Aber der Gläubige, der jetzt aus diesem Kelch trinkt, stellt sich bewusst neu in diese Gemeinschaft und erfährt sie bestätigend, ja, und auch vergewissernd. Ja, ich bin ein gerettetes und geliebtes Kind. Das darfst du, wenn du aus dem Kelch trinkst, dir so zusprechen. Das spricht dir auch der Herr zu. Ebenso geschieht solche Verbindung mit dem Brot, das beim Abendmahl gereicht wird. Ich schmecke die ewige, heilende und wiederherstellende Gemeinschaft mit Christus. Und das Heilsame, das Wohltuende, das Ermutigende, das Neuschaffende hierin ist, ich muss gar nichts geben. Ich muss gar nichts bringen. Ich brauche lediglich zu empfangen. Paulus möchte uns wieder daran erinnern, da ist Christus. Er gibt. Er ist der Gebende. Er gibt sich für uns an unserer Statt. Und ich darf der Empfangene sein, der Beschenkte, der Gesegnete. Kinder haben da weniger Probleme wie Erwachsene. Kinder können sich freuen, wenn sie Geschenke kriegen. Wir denken immer, oh, was muss ich zurückgeben? Oh, ich habe ein Geschenk für 50 Euro bekommen. Jetzt überlege ich, wenn ich dem jetzt auch ein Geschenk habe, muss das auch 50 Euro kosten oder wie? So denken Kinder nicht. Und so sollen wir auch nicht denken. Weißt du, in meinem Versagen, in meiner Kraftlosigkeit, in meiner Hoffnungslosigkeit, in meiner Müdigkeit, ich muss da nichts produzieren. Ich darf empfangen. Ich darf bekommen von Christus, von seiner Kraft, von seiner Liebe, von seinem Segen. Ich darf Kind Gottes sein, mit allem Segen. Im Abendmahl wird es mir zugesprochen. Sieh dich als Empfangenden. Jesus sagt zu dir, schau hin, das habe ich alles für dich gemacht. Nimm es für dich. Du musst nicht beweisen, was du bist. Du kommst als Empfangender, nichts als Gebender. Wir haben eben von dem Zeugnis von Mike gehört, dass er irgendwie das Gefühl hatte, da vor Gott nicht mehr zu genügen. Irgendwie sich da so ein Stück rausgeschoben zu haben. Du darfst trotzdem kommen. Du darfst kommen. Das ist die Chance des Abendmahls, dass du kommen darfst und wieder neu empfangen. Jesus geht dir nach und er lädt dich ein. Vielleicht hast du diese Woche Mist gebaut und es bedrückt dich so sehr. Du kommst dir vielleicht so groß mit Hut vor. Vielleicht bist du ausgebrannt und da ist nur noch der glimmende Docht in dir. Für mehr Glaube reicht es gar nicht mehr. Vielleicht hat dich jemand verletzt und dein Selbstwert ist völlig zerstört und du fragst dich, wer bin ich denn überhaupt noch? Du bist eingeladen, den gesegneten Kelch zu trinken, das Brot des Lebens zu essen. Du bist eingeladen, wenn du Jesus Christus begegnen möchtest. Du bist eingeladen, wenn du Jesus brauchst. Jesus spricht zu dir, du darfst kommen. Du darfst Kind Gottes sein. Du darfst nach Hause kommen. Du bist zu Hause bei mir. Und du musst keine Möbel mitbringen. Du darfst einfach nach Hause kommen. Dein Zimmer bei Gott ist möbliert und wartet auf dich. Noch etwas geschieht. Christus schafft auch eine neue Verbindung unter uns. Das Brot stammt von einem Leib. Stück für Stück wird davon genommen. Paulus will uns wieder daran erinnern. Im Abendmahl darf uns bewusst werden, wir gehören zusammen. Jeder von uns ist ein Stück von diesem Leib. Und nicht, weil wir irgendetwas reingebracht haben, sondern er will uns, jedem Einzelnen hier, etwas vom Großen abgeben. Wir dürfen uns ein Stück davon abbrechen. Jeder darf das. Der vielleicht diese Erkenntnis hat und der vielleicht eine andere Erkenntnis hat, wir finden uns vor dem einen Brot wieder und wir reichen uns gegenseitig dieses eine Brot an. Ist das nicht ein wunderbares Bild für heilende und stärkende Gemeinschaft? Gemeinschaft, die das Trennen überwindet. Wir finden uns unter Christus, nicht unter unseren Überzeugungen. Ich darf im Abendmahl meine Schwester und meinen Bruder wieder neu entdecken. Ich sehe, liebe Geschwister, die meisten können das nicht wirklich schätzen. Ich bin als Einzelkind geboren. Und ich wollte das nie sein. Das war ätzend. Die anderen hatten immer irgendeine, wenn die nach Hause kamen, dann ging's, hatten so Zoff und dies und das, aber die waren dann zusammen. Dann wurde sich noch getroffen, dann haben die doch irgendwas zusammen gemacht. Ich war immer alleine. Wie oft hat mir das gestunken? Wie oft fand ich das schlimm? Ich hatte aber nie einen, den ich ärgern konnte. Wenn ich meine Eltern geärgert hatte, das war nicht gut. Das hatte meistens irgendwelche Komplikationen zur Folge. Ich war Einzelkind. Das war nicht schön. Jetzt habe ich Geschwister. Ich bin da recht dankbar für, auch wenn es manchmal wunderliche Geschwister sind. Und das Interessante ist, und das ist jetzt zu eurem Kompliment, das Interessante ist, die, von denen ich den meisten Segen in meinem Leben empfangen habe, waren nie die, die immer gleicher Meinung mit mir waren oder die ich so von Anfang an ganz sympathisch fand. Es waren oft diejenigen, von denen ich oft am wenigsten erwartet habe. Unsere Einheit besteht nicht aus den gleichen Überzeugungen und den gleichen Meinungen. Auch nicht aus den gleichen Interessen oder Vorlieben. Unsere Einheit besteht darin, dass wir gemeinsam von Christus her leben. Und wenn wir uns darunter finden können, können wir eine Menge aushalten. Hat das in unserem Denken noch Platz? Verschließe dich nicht vor deinen Schwestern und Brüdern. Es geht nie darum, wer Recht hat oder nicht. Paulus musste das in Korinth auch ziemlich deutlich machen. Der haut da ordentlich auch dazwischen. Im Abendmahl feiern wir etwas, was uns verbindet, nämlich gemeinsam Kinder Gottes sein zu dürfen, durch Christus, unseren Herrn und Heiland. Liebe Geschwister, wir feiern jetzt Abendmahl gleich. Wir werden noch eine kleine Zeit der Anbetung haben. Ich lade dich ein, weiterzudenken als ein Stückchen jämmerliches Toast gleich zu empfangen, so ein Schlückchen aus einem kleinen Kelch, sondern das Ganze zu sehen. Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen, um von ihm zu empfangen. Ich lade dich ein, von seiner verändernden Kraft zu leben, neu zu leben. Ich lade dich ein, in dem Zuhause, das er uns schenkt, heute zu Hause zu sein. Christus lädt uns heute in sein Zuhause ein, damit es zu deinem wird. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir Abendmahl feiern dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass wir wirklich so von dir bestätigt bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Herr Jesus, wir werden nicht Christen dadurch, dass wir Abendmahl feiern, aber wir werden gestärkt als Christen, als Kinder Gottes. Ich glaube, wir werden gesegnet. Es ist der gesegnete Kelch, den wir nehmen. Herr Jesus, und ich lade einfach so auch im Vorfeld dazu ein, Herr, wenn jemand irgendwie mit dir da nicht klar ist, Herr. Lade doch den Herrn Jesus ein. Lade ihn ein in dein Leben. Und dann komm an seinen Tisch und lass dich beschenken. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist im weitesten Fall ein Gebet von uns weg. Das Gebet heißt einfach nur, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich will dich in meinem Leben. Ich will, dass du mich mit dem Vater im Himmel versöhnst. Ich glaube dir, dass du am Kreuz für mein zerstörtes Leben eingesprungen bist, Herr. Du hast mich geheilt. Ich darf zu dir kommen. Amen.